Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche heute mit dem Payment-Experten Markus Mosen. Markus war Geschäftsführer des Payment-Unternehmens Concardis und hat davor über Jahre bei verschiedenen Playern in der Branche gearbeitet. Er kennt sich sehr gut aus in einem Markt, der gerade im Umbruch ist, denn das Payment-Geschäft verspricht hohe Wachstumsraten, aber auch viele Schlagzeilen, wie zurzeit bei Wirecard. Außerdem gehört Markus zu den frühen Investoren von N26. Bereits 2013 hat er bei dem Fintech investiert und sitzt mittlerweile im Beirat der Bank. Im Podcast habe ich mit ihm darüber gesprochen, warum er die Situation bei Wirecard nicht so kritisch sieht und wie er vor Jahren bei seinem damaligen Arbeitgeber fast Wirecard übernommen hätte. Markus, in den letzten Monaten gab es ja viele interessante Nachrichten im Payment-Markt. Worldline hat zum Beispiel Ingenico für 8,6 Milliarden gekauft und bei Wirecard ist auch sehr viel los, da sprechen wir später nochmal separat drüber. Erstmal die Frage, wenn man so ein bisschen rauszoomt, was passiert in diesem Markt eigentlich gerade?
Nun, ich denke, dass wir hier weiter eine Konsolidierung erleben und dass das Kriterium ist, das auf einer europäischen Ebene hinzubekommen. Wir haben in den letzten Jahren viel Konsolidierung erlebt in einzelnen Märkten, auch gerade hier im deutschen Markt. Es haben sich einige, große Player herauskristallisiert, die teilweise börsennotiert sind, teilweise nicht. Und ich denke, dass hier alle jetzt versuchen, sowohl geografisch als auch die Besetzung wichtiger Märkte im Rahmen der weiteren Konsolidierung hinzubekommen. Und das findet statt, ich würde auch sagen, trotz Corona.
Das Geschäft besteht ja daraus, dass sie immer noch Zahlungsabwicklungen zum Beispiel für Online-Shops oder für Läden machen. Warum ist das Geschäft eigentlich überhaupt so attraktiv?
Nun, wir erleben ja grundsätzlich, dass alle Geschäftsmodelle oder viele Geschäfte sich weiter digitalisieren. Vom langfristigen Trend her haben wir die Entwicklung IoT, also Internet of Things. Dinge werden digital verknüpft, es entstehen Plattformen und überall, wo diese Plattformen entstehen, wird Payment eine wichtige Rolle spielen. Insofern ist dieses Geschäftsmodell oder das Geschäft, das Payment-Geschäft schon ein sowohl strategisch wichtiges als auch ein Geschäft, in dem wir auch in den nächsten Jahren noch hohe Wachstumsraten sehen werden. Und es ist in der Regel, also die Geschäftspartner, also die Händler sind langfristig auf den Plattformen dann auch konnektiert. Das ist insofern sehr gut planbar, das Geschäft. Es unterliegt nicht wirklich dann großen Schwankungen.
Also die wechseln einfach auch nicht gerne, weil das umständlich ist, dann jemand anders anzubinden.
Ja, natürlich gibt es Wechsel, aber wenn ich erstmal einen guten Dienstleister habe und der auch nicht nur mich heute im Card Present, also im physischen Geschäft unterstützen kann, sondern auch im E-Commerce. Ich meine immer, also viele Händler streben ja auch in den E-Commerce, auch jetzt kleinere Händler, gerade vor der Erfahrung, die man jetzt in den letzten Monaten gemacht hat. Und wenn das mal läuft, dann wechselt man nicht so schnell den Payment-Provider. Hm.
Du hattest diese Marktveränderung schon angedeutet und hattest mal in einem Vorgespräch gesagt, in dem Markt wird man entweder gekauft oder man kauft quasi zu. Warum gibt es diese Dynamik?
Es ist, denke ich mal, davon abhängig, wo steht ein Unternehmen heute, wo steht es in der Positionierung, hat es eine Wachstumsstrategie und wenn sich Märkte sehr schnell verändern, und das haben wir in den letzten Jahren im Payment auch erlebt, dann reicht es oft nicht mehr aus, nur organisch zu wachsen, sondern dann muss man einfach versuchen, auch ein aktiver Mitgestalter dieser Marktveränderung zu werden. Und das heißt dann aus meiner Betrachtung, dass ich eher der Konsolidierer sein will. Wenn natürlich viele Unternehmen sind dafür viel zu klein, haben gar nicht die Kapitalstärke, die werden dann irgendwann in den Fokus kommen, derjenigen, die konsolidieren. Ich habe das selbst, am eigenen Leib erfahren, sowohl als Konsolidierer, als auch jemand, der dann irgendwann zum Target wird.
Also sozusagen als CEO von Concades hast du Sachen zugekauft und wurdest dann von Netz, wurdet ihr dann übernommen.
Gut, das war sozusagen die letzte, in Anführungszeichen, Erfahrung. Das war dann in der Tat so. Wir haben vorher selbst konsolidiert. Das war ja auch der Plan gewesen von Concades mit dem definierten Ziel des German Payment Champion, so hatten wir es damals genannt, um aus dieser Stärke heraus dann in Europa auch weiter mit zu konsolidieren. Gut, das hat sich dann 2018 etwas anders entwickelt. Dann wurden wir dann in der Tat von Netz sozusagen übernommen. Aber auch vorher in meinem beruflichen Leben, also damals auch bei EasyCash oder bei Ogone, also bei EasyCash, das war ja zwischen den Jahren 2007 und 2009, da haben wir 3 Jahre selbst konsolidiert, bevor wir dann 2009 von den Ingenico gekauft wurden. Und bei Ogone war es ähnlich, da haben wir zwar nicht konsolidiert, da sind wir sehr stark organisch gewachsen, international, und wurden dann 3 Jahre später auch wieder von den Ingenico gekauft.
Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen weiter spinnt, wird es quasi in diesem Markt am Ende vielleicht 1, 2 große Player geben, so jemand vielleicht wie Adyen oder andere, die sich zusammentun. Wie wird dieser Markt in 5 Jahren aussehen aus deiner Sicht?
Na gut, diese Theorie, die hat es immer mal wieder gegeben. Nach dem Motto, in 5 Jahren gibt es nur noch 5 Player. Das hat sich nie so eingestellt. Letztlich gab es immer wieder Innovation. Es gab immer wieder neue Unternehmen, die sich in diesem Markt betätigt haben. So würde ich das hier auch sehen. Aber ich glaube schon, dass wir gerade, was jetzt große relevante Player in einzelnen Märkten betrifft oder einzelnen Regionen, dass es da noch weiter zu Zusammenschlüssen kommen wird. Letztlich diskutieren wir ja an vielen Stellen auch immer die Frage, wo steht Europa im Payment versus USA oder versus Asien, also auch der Player jeweils in den dortigen Märkten. Und hier gibt es heute nicht wirklich ein, ich sage mal, europäisches Schwergewicht, welches vergleichbar wäre mit den Dimensionen, die manch amerikanischer Payment Player darstellt oder auch natürlich die bekannten Asiaten, also sei es hier Alipay oder Tencent. Mhm.
Aber könnte denn so ein großer europäischer Champion heranwachsen? Also zum Beispiel durch einen Zusammenschluss von weiteren großen Playern in Deutschland oder eine Wirecard oder ein Adyen. Siehst du da das Potenzial?
Naja, Adyen hat bisher, ich sag mal, immer einen sehr guten organischen Wachstumsweg hingelegt. Das liegt auch an einer nach wie vor starken Ausrichtung auf globale digitale Händler. Aber wenn ich mir auch jetzt die jüngste Entwicklung, du hast es schon gesagt, mit Worldline und Ingenico ansehe, dann ist das ganz klar für mich eine klare Indikation, dass es hier in Europa noch eine weitere Konsolidierung der sogenannten Incumbents, also der traditionellen Payment-Anbieter, geben wird. Hier gibt es einfach zu viele Plattformen. Teilweise arbeiten diese Payment-Unternehmen, auch wenn sie heute formal getrennte Unternehmen sind, arbeiten sie zusammen. Also beispielsweise Worldline ist nach wie vor auch Dienstleister für eine Nexi in Italien. Und andere Situationen gibt es ja auch, also beispielsweise First Data ist nach wie vor auch Dienstleister einer Concades, / damit auch einer Netz. Also hier, denke ich, werden wir in den nächsten, also 2 Jahren, schätze ich mal, noch eine weitere Konsolidierung sehen. Hm.
Sind jetzt ja auch sehr finanzstarke Investoren in diesem Markt engagiert, zum Beispiel KKR hat sich bei HeidelPay eingekauft und sondiert quasi gerade weitere Unternehmen, bei denen sie einsteigen können. Bain ist sozusagen bei Netz engagiert und hat da diese Zukäufe mitfinanziert. Was ist deren langfristiger Plan? Wollen die sozusagen so einen dieser europäischen Champions im Grunde genommen aufbauen?
Ja, ich denke, das ist sicherlich für beide der Fall. Also du nanntest gerade Bain. Also man muss natürlich sagen, bei Netz sind es eigentlich drei Private Equity Unternehmen, die dort die Gesellschafter sind, also neben Bain auch Advent International und Helmut Friedman. Und eins ist immer ganz klar, wenn Private Equity irgendwo ein Unternehmen kauft, ist es klar, dass es nach einer gewissen Zeit auch wieder rausgehen wird. Und da gibt es klassisch zwei Varianten. Das eine ist ein Trade Sale, also Verkauf an einen anderen Strategen. Das andere wäre der IPO. Bei World Pay hat man den Weg damals des IPO gewählt. Im ersten Schritt, später ist dann World Pay wiederum gekauft worden. Netz war ja auch schon mal von Edwin Bain an die Börse gebracht worden und ist dann knapp 2 Jahre später von Helmut Friedman wieder von der Börse runtergenommen worden. Also man könnte jetzt sagen, das ist ein Kommen und Gehen. Aber ich glaube, in den beiden Fällen, also sowohl Heidelpay als auch Netz, ist ganz klar die Strategie hier, Payment-Unternehmen zu bauen, die über nationale Märkte, also jetzt im Falle von Netz über das Thema Skandinavien hinausgehen. Gut, Netz ist ja heute schon im deutschen Markt über die Concardis ja stark präsent, ist in Osteuropa auch über Akquisitionen bereits gewachsen, also Polen und ja, KKR mit TidalPay versucht das jetzt auch.
Sind jetzt so unglaublich viele Namen, wenn man sich jetzt mit dem Thema nicht so nah beschäftigt. Auf welchen Player würdest du denn setzen?
Na, ich denke schon, dass man hier sehr stark mit einer Worldline rechnen muss. Ich sage mal, die Transaktion Ingenico hat schon klar gesagt, dass oder klar belegt, dass Worldline hier sich als auch ja führender europäischer Player positioniert, wobei sie ja auch heute schon auch außerhalb Europas aktiv sind. Netz, wie gesagt, Skandinavien, Dach, Osteuropa, aber Private Equity owned. Also es ist klar, dass irgendwann hier der Exit gesucht wird. Nexi, rein Italien, börsennotiert, und jetzt die, ja, ich sage es mal, die Schaffung oder dass diese drei Unternehmen auch jetzt schon eine Vereinigung gegründet haben, um über Payment-relevante Themen hier gemeinsame Wege zu finden, ist für mich schon auch eine Indikation, dass man hier auch über vielleicht Perspektive über Konsolidierung nachdenkt. Und das könnte durchaus, ich sage mal, auch ein wichtiger Punkt sein für alle Diskussionen rund um die Stärkung des Payment-Standortes Europa. Ich glaube schon, dass auch jetzt die Erfahrungen mit Covid-19 gezeigt haben, dass man in gewissen Schlüsselindustrien eigene Kompetenz benötigt. Ob das jetzt Payment unbedingt so ist, darüber kann man diskutieren.
Was wäre deine Argumentation, warum das sozusagen ein nationaler Player sein muss?
Naja, wie gesagt, wenn stärker hier das ganze Thema Plattform, digitale Ökosysteme, wenn diese Entwicklung kommen wird und man auch aus Europa heraus diese Plattform und digitale Ökosysteme bauen will, könnte ich mir schon vorstellen, dass hier Payment sinnvollerweise auch aus einer ja starken europäischen Kompetenz heraus entwickelt wird. Und dann wäre es in gewisser Hinsicht auch eine kritische Infrastruktur.
Mit Stripe ist ja zum Beispiel ein sehr junger Anbieter, der auch versucht, schon in Europa Fuß zu fassen. Die chinesischen Player hast du schon angesprochen. Wie siehst du deren Erfolgschancen in den nächsten Jahren in Europa?
Naja, Stripe hat, ich sag mal, ein sehr gutes Produkt für den E-Commerce, auch gerade für kleine Händler. Aber für etablierte Industrien in Europa, also für etablierte Branchen, sei es auch Airline, sei es Tourismus, große Retail-Strukturen, also da erwarte ich es nicht, dass die morgen zu Stripe wechseln. Die wollen schon mit lokalen Partnern zusammenarbeiten, die den Markt verstehen, die ja die Dynamik im Markt verstehen und die sie auch dann als Payment-Partner hier weiter berät. In der Regel, wenn Firmen wie Stripe und ähnliche nach Europa kommen, dann haben sie hier im Wesentlichen Vertriebsteams. Aber die Strategie, auch die Produktstrategie, wird nach wie vor aus den USA verantwortet und auch getrieben. Da sehe ich schon eine klare Abgrenzung. Beim Thema Asiaten, Alipay, ja, die haben in den letzten Jahren den Weg nach Europa gesucht, im Wesentlichen um eigene chinesische Konsumenten dann hier mit auch ihren Payment-Produkten zu bedienen. Ob die jetzt in der Lage sind, hier in Europa groß einzusteigen, würde ich auch wiederum vor dem Hintergrund der vielleicht Erfahrung der letzten Monate eher ein Fragezeichen setzen.
Hm. Denkst du, dass es auch so ein Vertrauensding ist, dass sozusagen Händler sagen, wir wollen keinen chinesischen Payment-Provider da haben? Oder denkst du, was ist sozusagen das große Problem?
Das ganze Thema Payment hat in den letzten Wochen und Monaten ja ganz sehr stark an Bedeutung oder auch an Awareness, wie es so schön heißt, gewonnen. Dadurch, dass auf einmal viele dann doch digital bezahlt haben, sei es kontaktlos, sei es über das Smartphone, hat gezeigt, dass das ein wichtiges Produkt ist. Ich denke, dass auch viele Händler zum ersten Mal ihr Payment-Produkt vielleicht wirklich auch wahrgenommen und ernst genommen haben und überlegt haben, ist das, was ich heute hier auf dem Tresen stehen habe, die ideale Lösung oder gibt es da vielleicht bessere Lösungen? Und ich glaube, dass es hier schon wichtig ist, auch mit lokalen oder in dem Fall vielleicht jetzt deutschen oder europäischen Unternehmen zu arbeiten, dass das doch eher die Präferenz dann auch von den Retailern ist.
Hm. Lass uns gerade mal über eins dieser deutschen Unternehmen sprechen, was in den vergangenen Monaten sehr stark in den Schlagzeilen war, nämlich das DAX-Unternehmen Wirecard. Da gibt es quasi den Verdacht für Bilanztricksereien. Du kennst die Branche sehr gut. Was ist deine Sicht auf die ganze Causa?
Naja, ich kann auch nur sozusagen eine Outside-In-Sicht hier entwickeln. Natürlich hat mich das Thema auch interessiert. Ich kenne eine Wirecard schon auch sehr lange.
Ihr wart ja Konkurrenten auch eine Zeit lang.
Ja, ich war auch in einer Konkurrenzsituation. Wirecard war ja damals im Verkaufsprozess der Concardis auch interessiert, die Concardis zu kaufen. Ich habe Wirecard aber schon bewusst kennengelernt. 2004 müsste das gewesen sein, damals kurz vorm Börsengang, damals in meiner Rolle bei First Data. Wir hatten damals kurz sozusagen überlegt, diskutiert, ob Wirecard ein Target sei. Es gab damals auch, ich erinnere mich da noch gut dran, ein Treffen mit Markus Braun im Airport Club in Frankfurt. Gut, First Data hat sich damals dagegen entschieden.
Aber Sie hätten das kaufen können, theoretisch.
Na gut, na klar, natürlich war man damals noch vor dem Börsengang, aber natürlich haben damals auch die Eigentümer sondiert, macht man jetzt den Exit in eine andere Richtung. Man sprach damals über ganz andere Bewertung, als das heute der Fall ist. Aber
was wäre da so ein Preis gewesen?
Das war damals im dreistelligen Millionenbereich, wenn ich mich da recht erinnere.
Okay. Ja.
Aber auch gut, klar, Wirecard hat sich natürlich seitdem massiv entwickelt. Also ein bisschen die Diskussion hat mich schon in den letzten Wochen und Monaten da verwundert. Ich glaube, da sind halt schon viele Zocker am Werk. Gut, das ist vielleicht deren gutes Recht. Es hat ein großes Medieninteresse auch geweckt. Der eine oder andere Journalist hat sich dann auch sozusagen gerne auf dieses Thema gestürzt. Ich habe das ja auch vor kurzem auch in einem Twitter-Kommentar gesagt, das Payment-Thema, die Geschäftsmodelle sind schon sehr komplex. Ich denke auch insbesondere, wenn man dann mit ausländischen Tochtergesellschaften Dinge aufsetzt, die sind vielleicht nicht immer sauber integriert worden bei Wirecard. Das ist vielleicht auch jetzt in dieser ganzen Diskussion nochmal sehr oder transparent geworden. Es würde ehrlich gesagt mich jetzt wundern, wenn da jetzt noch krasse Themen hochkommen würden. Und man muss halt jetzt mal gucken, wie der Wirtschaftsprüfer mit den Themen umgeht. Ich denke, irgendwann im Juni sind wir dann schlauer.
Aber sozusagen dieses Argument, das Geschäftsmodell ist zu komplex, könnte man ja auch quasi entgegnen. Als DAX-Unternehmen hat Wirecard auch die Verpflichtung, das so zu erklären, dass der Finanzmarkt am Ende das versteht und sozusagen einen Durchblick hat, was da los ist.
Ja, also ich weiß es nicht, ob jedes DAX-Unternehmen immer sehr genau erklärt, was sie jeweils in ihren Geschäftsmodellen so macht und treibt. Ich habe in meinem Payment-Leben einige, ich sag's mal, deutsche Banken erlebt, die auch im Payment waren, sich dann daraus verabschiedet haben, wo auch Dinge passiert sind, die nicht immer nur nach den Rules und Regulations gelaufen sind
Was war das denn?
damals. Ja, ja, Rules and Regulations sind halt die Vorgaben von Mastercard und Visa. Also es hat da schon auch Payment Assets bei großen deutschen Banken gegeben, die da nicht immer ganz compliant waren. Das hat damals nicht so viele Schlagzeilen erzeugt, wie das jetzt bei Wirecard der Fall ist. Ich glaube, es ist schon natürlich auch eine Komplexität deshalb bei Wirecard gegeben, weil sie schon sehr stark über M&A international gewachsen ist, auch in Ländern, in denen Payment vielleicht anders abgewickelt wird, als wir es hier in Europa kennen, also Asien, vielleicht auch im Mittleren Osten. Ich bin selbst jetzt über ein anderes Aufsichtsratsmandat, bekomme ich ein bisschen Einblick auch beispielsweise in die Kultur und die Geschehnisse im Mittleren Osten, da ist man natürlich noch nicht vielleicht so weit, wie man das heute in Europa ist. Also
Aber das heißt sozusagen, du meinst, in der Grundlage ist da schon alles sauber, nur die sozusagen Arbeitsweisen sind noch nicht auf dem Standard, den wir hier haben, oder?
ja, auch wenn man jetzt zusammen Unternehmen kauft, ist halt die Frage, wie rasch und wie konsequent werden die integriert, werden Reportings aufgebaut oder nachgezogen. Das ist so ein bisschen mein Eindruck, dass das vielleicht bei Wirecard nicht die höchste Priorität vielleicht bisher hatte, aber dass die Dinge nachgezogen werden. Und ich meine, da haben jetzt so viele Prüfer, Wirtschaftsprüfer sich das Thema angesehen, aber ich sage mal, nach unserem bisher verfügbaren Kenntnisstand, jetzt so die ganz krassen Erkenntnisse konnte ich jetzt noch nicht irgendwo lesen. Also
Man
ich
konnte
bin
es
da
aber
mal,
noch nicht ausschließen. Also sozusagen die
ja,
letzten Wirtschaftsprüfer.
deshalb sage ich auch, warten wir doch mal Mitte Juni oder den 18.06. ab.
Machen wir dann nochmal einen Folgepodcast. Genau, lass uns zum Abschluss für die letzten 10 Minuten nochmal ein bisschen zurückgehen. So ein bisschen deine andere Position als Business Angel. Du hast 2013 bei einer Firma investiert, die damals Papaya hieß. Mittlerweile ja mit mehr als 3 Milliarden bewertet ist und als N26 bekannt ist. Wie kam es damals zu diesem Investment?
Ja, das war also 2013 war für mich auch ein bisschen ein Jahr der Veränderung. Wir hatten Anfang 2013 ja gerade Ogone verkauft und gut, ich bin ja dann erstmal damals bei Ingenico geblieben und dann ergab sich die neue Herausforderung bei Concardis als Geschäftsführer einzusteigen und also um es mal ganz offen zu sagen, mich hat damals der liebe oder lieber Freund angerufen und gesagt, hier Markus, du hast ja jetzt ein bisschen Geld verdient, vielleicht hast du Interesse, dich da bei dem einen oder anderen Startup ein bisschen zu engagieren. Und dann hat er gesagt, da gibt es ein ganz spannendes Thema in Berlin, Papaya. Die wollen eine Prepaid-Teenager-Karte machen und meine beiden älteren Töchter waren damals noch im Teenager-Alter und ich bin dann nach Berlin, habe dann Valentin und Max getroffen. Die waren ja damals in dem Plug-and-Play, genau, Plug-and-Play Incubator. Und ja, wir haben uns sehr nett unterhalten. Ich meine, das war alles sehr unkompliziert. In so einer, ich sag mal, Phase kann man eigentlich jetzt so als Angel nur eigentlich zwei Dinge tun, also was das Thema Due Diligence betrifft. Man kann sich einen Eindruck machen über die Gründer und vielleicht so aus eigenem Bauchgefühl, wenn man Bezug zum Thema hat, zu dem Geschäftsmodell. Und
was war dein Bauchgefühl?
Es war offensichtlich in beiden Fällen sehr positiv. Ich dachte, das ist ein witziges Produkt. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das funktioniert. Und die beiden, also Valentin und Max, haben schon damals auch ein sehr, ich sag's mal, ja, wie sagt man so auf Neudeutsch, determined einen Eindruck gemacht. Man hatte schon das Gefühl, die wollen da was aufbauen, was Spannendes. Man guckt natürlich auch gerne dann so den Track Record oder den ja, Ausbildungs- oder beruflichen Background von solchen Gründern an. Und ich denke, da sind die beiden, waren da auch schon sehr gut sozusagen aufgestellt. Ja, und dann habe ich damals dort investiert. Das Produkt wurde dann auch gelauncht, hat auch funktioniert. Meine Töchter fanden es auch ganz witzig. Aber es hat leider nicht skaliert. Und dann war halt kurz die Frage, ja, müssen wir zumachen, weil das Geld fast aus war. Und dann wurde aber diskutiert, ob sie das Thema zu einer Erwachsenenbank umfunktionieren. Die Idee fand ich eigentlich auch gut. Es gab, glaube ich, ein oder zwei Angels, die waren nicht so davon überzeugt. Die haben damals ihren Anteil verkauft. Ich habe damals noch ein bisschen Geld nachgeschossen. Und ja gut, dann haben die ja sozusagen Number 26 entwickelt. Und dann nahm das alles seinen positiven Weg sozusagen.
Hm. Wie ist sozusagen jetzt ein paar Jahre später dein Blick auf diesen Markt? Da ist ja sozusagen sehr auch sehr viel passiert. Es gibt mehrere Player, die sehr groß geworden ja. sind. Und es gibt sicherlich auch noch einige Hürden ja, auf dem Weg hin zur globalen Bank. Das ist ja im Grunde genommen das Ziel ja. von den beiden Gründern.
Hm. Also man muss natürlich schon sagen, das, was die beiden da hingelegt haben mit N26, ist schon sehr beeindruckend. Das organische Wachstum, auch der Aufbau der gesamten Organisation. Ich habe das damals also natürlich immer intensiv verfolgt. Und als dann 2016 die Banklizenz beantragt wurde, hatten die beiden mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da in den Aufsichtsrat der Bank zu gehen. Habe ich natürlich direkt gesagt, ja klar, mache ich gerne. Und seitdem bin ich natürlich noch mehr auch in die Entwicklungen involviert. Und man muss bei aller Kritik, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle gegenüber N26 geäußert wurde, sagen, man hat heute ein Brand und ich sag mal auch schon eine Marktdurchdringung aufgebaut, die kaum eine andere Neobank so geschafft hat. Klar, die traditionellen Banken ziehen nach, nachdem anfangs viele erstmal gelächelt hatten über diese Smartphone-Bank.
Haben die deine Kontakte aus der Bankenbranche dich da auch quasi darauf angesprochen? Und
ja, klar gab es da immer mal Kommentare. Auch der eine oder andere wusste ja, dass ich da auch investiert hatte. Da habe ich auch so manches Grinsen bekommen. Gut, der eine oder andere würde vielleicht sagen, naja, hätte ich vielleicht auch mal investieren sollen. Aber gut, im Nachhinein ist man immer schlauer. Und ich meine, dass das diese Entwicklung so nehmen würde, konnte damals 2013, 14 kaum einer erwarten. Aber das Produkt ist natürlich heute klar akzeptiert. Wir wissen alle, dass sich das ganze Thema Retail Banking sehr stark um das Smartphone drehen wird und die Filiale einfach nicht mehr benötigt wird. Das sehen ja auch inzwischen die Etablierten ein. Und insofern würde ich mal sagen, ist das Produkt an sich und damit auch natürlich N26 ganz klar gesetzt. Man muss jetzt schauen, wie das weitergeht. Es gibt ja viele oder einige Startups, die sich Neobanken oder Challengerbanken nennen. Es gibt wenige große.
Genau, Revolut, Monzo, Chime, Nubank
ja,
sozusagen.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass man auch hier in den nächsten Jahren eine Konsolidierung erleben wird. Und wo, denke ich mal, die Großen auch sagen, okay, lass uns mit anderen komplementären Plattformen hier zusammengehen, um schneller auch das Thema Produktplattform weiterzuentwickeln.
Wer könnte das dann zum Beispiel sein?
Das könnten beispielsweise auch Anbieter sein, die vielleicht jetzt sehr stark fokussiert sind auf das Thema Business-Kunden. Das könnten Anbieter sein, die sich mit dem Thema Trading auseinandersetzen oder mit dem Thema auch Crypto-Assets-Trading oder auch intelligentes Sparen. Da gibt es ja auch Wallet-Ansätze, die hier auch schon im Krypto-Bereich ein smartes Sparen als Produkt haben. Also da gibt es, glaube ich, schon sehr viele Möglichkeiten.
Okay. Du hast ja zu einer ähnlichen Zeit auch bei Iziko investiert. Das ist ein türkisches Payment-Startup gewesen oder ist es immer noch, was dann von Naspers gekauft wurde. Als Angel-Investor ist es ja eigentlich schwer, quasi erfolgreich zu investieren, dass man am Ende sozusagen da wirklich Geld mit verdient. Du hast jetzt noch ein paar andere Investments gemacht. Was ist da, nach was hältst du da Ausschau?
Also man wird natürlich viel auch aus dem Netzwerk auf Themen angesprochen. Und ich würde sagen, das ist also bei all den Dingen, die ich jetzt gemacht habe, ist das irgendwo aus dem Netzwerk gekommen. Gut, ich sage es mal, je älter man wird, umso größer wird das Netzwerk. Der Vorteil des Älterwerdens. Iziko war natürlich damals ein PSP in der Türkei. Ich kannte die
also
Gründer.
Payment Service Provider.
Payment Service Provider, also im E-Commerce. Insofern war mir klar, also was die im Prinzip dort aufbauen werden. Der türkische Markt war in dem Bereich einfach unterentwickelt. Und Barbaros, also der Gründer und CEO, hat auch mit seiner Payment-Erfahrung, die er hier in Deutschland gesammelt hat, also bei First Data und auch bei Klarna, damals oder dann 2013 zusammen mit Tarsin, seinem Kompagnon, hier eine saubere Strategie verfolgt, eine klare PSP-Plattform aufgebaut. Die Kompetenzen der beiden war sehr komplementär. Und das hat sich dann ja auch sehr gut entwickelt, sodass die im letzten Jahr dann auch den Exit dort machen konnten. Das war auch für alle, denke ich mal, ein guter Exit. Also ich habe natürlich schon irgendwo, habe ich vielleicht ein Verständnis, einen Bezug zu dem Thema, kann ich mich da einbringen. Insofern habe ich schon jetzt auch ein paar Investments so im Fintech- oder Tech-Umfeld gemacht. Ich habe aber auch das eine oder andere gemacht, wo ich mich selber so ein bisschen reinfuchsen muss. Zum Beispiel, das Thema CCEX, das ist ein Startup in Frankfurt, das sich mit dem Thema Standardisierung von Cloud-Services beschäftigt. Und hier bin ich Ziel, auch eine eigene Asset-Klasse zu schaffen für das Thema Cloud-Services. Auch ein hochspannendes Thema. Das andere ist Donut, die haben so eine Crypto-Asset-Saving-Wallet aufgebaut, haben in den USA gelauncht, auch ein spannendes Thema. Und dann auch ein anderes ist Hawk AI, das ist eine Lösung, um ja auch mit KI gestützt Geldwäsche-Themen in den Griff zu bekommen, also Dienstleistung, Produkt für Banken, auch natürlich ein hochspannendes Thema. Das sind so Themen, die ich da auch in den letzten 12, 18 Monaten unter anderem gemacht habe.
Siehst du denn noch viele spannende neue Fintech-Modelle, die jetzt in den letzten Monaten gestartet sind oder jetzt gerade starten?
Also ich sehe eigentlich sehr, sehr viele Dinge, die mir auch zugetragen werden. Was ich immer wieder interessant finde, dass auch ja praktisch im etablierten Payment es immer wieder neue Startups gibt, die einfach auch mit neuer Technologie an das Thema rangehen. Also auch klassisch, sei es jetzt im Payment Processing. Ich meine, wenn man sich die großen Plattformen ansieht, auf denen heute eine Worldline, Ingenico, ja, oder NetNexi, also auch eine Wirecard arbeiten, sind das ja in der Regel Plattformen, die mindestens 10, 15 Jahre alt sind im Kern, teilweise sogar älter. Und natürlich kann man heute mit ja modernster Technologie auf der grünen Wiese viel bessere Dinge bauen, die nachher auch viel einfacher über APIs dann zu anderen Plattformen konnektiert werden können. Also insofern sehe ich da auch immer wieder neue Innovationen und da gibt es auch viele Startups, die sich in diesem ja, Feld tummeln.
Hm. Das heißt, du siehst da auch die Chance, dass dieser vergleichsweise junge Markt halt nochmal disrupted wird?
Definitiv. Klar, das heißt jetzt natürlich nicht, dass die Incumbents sozusagen alle irgendwann nicht mehr bestehen werden. Natürlich investieren die auch oder werden vielleicht dann wiederum Startups oder ja übernehmen, um sich dort auf der Technologieseite zu stärken. Aber man sieht es ja auch an einem Unternehmen wie Adyen, die, ja, wann sind die gegründet worden? Das ist, denke ich mal, jetzt auch schon wieder ja, über 10 oder 15 Jahre her. Aber die haben natürlich es auch geschafft, komplett eine neue Softwareplattform zu bauen, erst als PSP, dann das Acquiring, Processing auch selbst hochzuziehen. Also diese Chancen gibt es definitiv und die wird es geben.
Alles klar. Vielen Dank für deine Zeit, Markus. Und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Gerne. Freue mich. Bis dann. Tschüss.